Mittelstandswerk Podcast. Der Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand.
Folge 22. Heute mit Geschäftsführerin Lena Büsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute freue ich mich über einen Gast, wo man, glaube ich, ganz gut sagen kann, dass wir echte Frauenpower auf mehreren Ebenen sozusagen hier im Podcast haben. Heute ist nämlich Lena Büsing bei mir zu Gast und Lena ist Geschäftsführerin von der Merco Offshore GmbH. Und Lena, erklär mal gerne, wer du bist und vor allem, was das Unternehmen macht, bei dem du arbeitest.
Ja, vielen Dank. Danke, Daniel. Genau, ich bin Lena Büsing. Ich bin Geschäftsführerin und inzwischen tatsächlich auch Alleingeschäftsführerin seit April diesen Jahres von der Merco Offshore GmbH. Wir sind ein Windparkbetreiber, das heißt, genauer genommen sind wir eine Projektgesellschaft, ein sogenanntes SPV. Wir sind nur gegründet worden für den Bau und den Betrieb eines Windparks. Wir betreiben 66 Anlagen, 6 Megawatt, also in Summe ungefähr 400 Megawatt Nennleistung. Und um da mal so ein Gefühl zu bekommen, damit versorgen wir ungefähr 300.000 Haushalte mit grünem Strom.
Spannend. Also du hast das gerade mit, du kommst ja aus dem Norden. Also ich glaube, du gleichst es gerade ein bisschen aus. Bisher kamen alle unsere Gäste südlich von der Mitte sozusagen. Ich glaube, du bist die Erste, die von ganz oben kommst und hast so mit so einer schönen nördlichen Nüchternheit erklärt, was du Spannendes tust. Das heißt, Windpark bedeutet in eurem Fall Offshore, das heißt, die Windmühlen, wie man hier am Niederrhein noch sagt, die Windmühlen stehen tatsächlich weit, weit draußen, also schon fast in Dänemark sozusagen, auf der Nordsee, ne?
Genau, wir sind 40 Kilometer vor Borkum, da würde man uns finden, also beziehungsweise unsere Windräder. Genau, wir selber sitzen in Hamburg als Firma.
Ja, super spannend. Und jetzt hast du gesagt, du bist jetzt Geschäftsführerin von diesem Unternehmen. Dein Background ist aber ja gar kein technischer. Also wenn, ich weiß, als du mir das erste Mal gesagt hast, was du machst, habe ich an alles gedacht, aber dein Werdegang, den finde ich so ganz spannend, weil er vielleicht nicht ganz typisch ist und vermutlich auch nicht ganz typisch für die Branche. Du darfst mich natürlich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber zumindest war das mein Bild, als du das erzählt hast. Das heißt, erzähl mal gerne, wie bist du denn dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Also wie bist du Geschäftsführerin von diesem Projekt geworden?
Ja, das ist tatsächlich ein längerer Weg gewesen, eine längere Entwicklung. Also vom Hintergrund genau bin ich Kauffrau, also habe BWL studiert und habe auch erstmal nach dem Studium und auch während des Studiums, ich bin tatsächlich in der Musikbranche gestartet. Ich weiß gar nicht, ob dir das erzählt.
Das weiß ich nicht, ne? aber Musikbranche, das heißt, was hast du da gemacht?
Also ja, das war, also gelernt, tatsächlich habe ich in einem Musikverlag damals und da ging es, da geht es relativ dröge um so Copyright-Geschichten, Lizenzabrechnung, Urheberrecht, diese Geschichten. Und da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, also hier werde ich nichts. Ja? Also wenn ich irgendwie beruflich irgendwie weiterkommen will, da muss ich die Branche wechseln, beziehungsweise ich muss eben auch meinen Schwerpunkt ein bisschen anders legen. Und ich hatte erst tatsächlich das Hamburger Modell gemacht. Das ist ein duales Studium, also im Betrieb und dann halb studiert. Das hatte ich eben im Musikverlag gemacht und dann eben entschieden, nee, das ist es nicht. Und dann bin ich nochmal an die Uni gegangen und habe dann meinen Schwerpunkt auf Finanzen gelegt, wirklich auch sehr strategisch. Weil ich darin gut war, aber auch B, weil ich mir davon versprochen habe, karrieretechnisch die besten Chancen zu haben, sozusagen. Mhm. Dann bin ich nochmal eben an die Uni gegangen, habe mein Diplom gemacht mit diesen Schwerpunkten, bin dann in die Wirtschaftsprüfung und habe da so ein bisschen das Handwerkszeug gelernt nochmal, sozusagen in der Praxis, Unternehmensbewertung, Corporate Finance, diese ganzen Geschichten. Und ja, dann kam es eigentlich so, dass ich angesprochen wurde, wie das eben oft so ist, von einem Headhunter, ob ich mir vorstellen könnte, in die Windbranche zu wechseln. Das war 2010. Und das konnte ich mir selbst vorstellen. Und dann bin ich eben damals bei Global Tech 1 angefangen. Das ist das erste oder eins der ersten kommerziell betriebenen Windparkprojekte in Deutschland gewesen. Und wir waren damals ja ein bisschen, wie soll man sagen, blauäugig. Also man wusste in Deutschland damals auch noch nicht so richtig, wie man eigentlich Windparks baut. Und haben uns auch viel Know-how von ja England, Niederlande und so weiter eingekauft. Und ich war quasi, ich glaube, Mitarbeiter Nummer 3 und in der kaufmännischen Abteilung war nichts. Und so habe ich quasi dann ja als Controller gestartet und mir aber überlegt, wie kann man das eigentlich strukturieren? So eine Abteilung für den Bau und den Betrieb eines Windparks. Und auch dann das Team da aufgebaut, war dann auch irgendwann Head of Finance. Und ja, ich habe mich damals tatsächlich immer so ein bisschen gefühlt wie im Dschungel. Also so wie mit der Machete, musste man sich dann die Prozesse ja, den Weg bahnen und überlegen und alles sozusagen from scratch. Und genau, das habe ich dann da gemacht, ein paar Jahre, bis ich Mutter geworden bin, 2015. Und nach meiner Rückkehr war relativ schnell klar, dass ich in der Position, ich war ja Head of Finance, nicht zurückkommen kann. Ist ja nochmal so ein eigenes Thema für sich, weil ich wollte auch in Teilzeit arbeiten und ist auch klar, dass diese Position damals, ja, dass sie dann in Vollzeit unbefristet nachbesetzt wird. Das heißt, als ich zurückkam, gab es diese Position für mich eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich mich relativ schnell umorientiert und dann bin ich zu Merkur und habe im Grunde genommen das Gleiche, was wir bei Global Tech gemacht haben, nochmal in Grün.
Du wusstest jetzt, wie es geht.
Wir haben auch wirklich, ich sage auch mit Lessons Learned, wir haben auch wirklich alle Fehler gefühlt gemacht bei Global Tech. Und das hat hier dann bei Merkur natürlich deutlich besser funktioniert. Die Leute waren schon erfahrener, wir auch, ich auch. Und ja, das habe ich dann auch, warte mal, es war dann, also 2016 bin ich ja angefangen bis 2022. Und dann wollte ich eigentlich schon gehen. Also ich habe damals als, wir haben so richtig keine Funktionsbeschreibung gefunden, aber ich hieß da, wie sich Special Financial Analyst oder irgendwie sowas. Also ich habe so Ad-Hoc-Aufgaben irgendwie übernommen. Also alles, was sozusagen jenseits des normalen operativen Geschäfts im Kaufmännischen lief, diese ganzen Sonderthemenprojekte bezogen habe ich gemacht. Und das war natürlich mit der Betriebsphase irgendwann vorbei, mit der Bauphase irgendwann vorbei. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann war es das. Und ich hatte mich auch schon beworben, war eigentlich auch schon unter Vertrag woanders. Und dann hat es sich aber so ergeben, dass die Rolle des kaufmännischen Geschäftsführers hier frei wurde. Und ja, haben die Gesellschafter mich gefragt, ob ich nicht vielleicht nochmal ein Gespräch führen möchte. Und das habe ich gemacht. Und ja, ich glaube, 2 Tage später waren wir uns einig. Und dann bin ich hier 2022, also ich war quasi einen Monat raus und bin dann nach einem Monat wieder zurück als Geschäftsführerin.
Super schön. Das, ich finde, da sind zwei richtig interessante Dinge drin. Mit dem ersten, das finde ich gut. Ich glaube, du hast eben gesagt, wenn ich dir richtig zugehört habe, ich war so in der Musikindustrie und Urheberrecht und Copyright. Und das war so ein bisschen dröge. Und dann bin ich ins Finance gegangen und habe gedacht, natürlich, also wie konsequent ist das denn? Man kommt aus der Musikindustrie und macht dann was mit Finanzen. Das muss lebensverändernd gewesen sein. Das fand ich spannend. Weil ich glaube, viele Menschen würden den Weg andersrum gehen, aber ich weiß durchaus, was du meinst. Das fand ich aber...
Darf ich das nochmal richtig stellen? Also tatsächlich, und das ist halt so ein bisschen das Thema, in der Musikindustrie ist viel, also in dem Bereich, in dem ich war, das ist ja Verlagswesen gewesen. Mhm. Also das ist jetzt nicht die super spannende, wir produzieren Musik oder, keine Ahnung, wir sind kein Plattenlabel gewesen, sondern wir sind die Verlagsseite gewesen.
Ja.
Heißt, da geht's wirklich GEMA-Anmeldung und wie ich gesagt habe, Royalties, Abrechnung. Und da kannst du dir vielleicht schon vorstellen, da gibt es sehr viel Sachbearbeitung.
Ja, ja, ja.
Und wer macht in der Regel die Sachbearbeitung und wer ist in der Regel Abteilungsleiter oder eben auch Chef? Ja. Also das ist in der Musik, zumindest zu dem Zeitpunkt, das mag ich jetzt geändert haben, aber noch sehr klar gewesen. Also zumindest in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war das immer sehr eindeutig verteilt.
Ja,
ich kann das schon. Da habe ich dann gesagt, hier werde ich nichts, weißt du? Ja. Also was mache ich? Und dann ist es ja so, Finance ist halt ein super breites Feld. Und tatsächlich lag mir das und mir macht es auch Spaß. Ja, danke. Ja.
Ich mache ja auch einen Job, den nicht viele so spannend finden.
Ich habe gerade gelesen, Bachelor Professional of Insurance and Finance, Daniel.
Ja, so, es wird nicht besser, ne? Ja. Nein, tatsächlich, aber ich glaube, gestalte mir das schon so, dass ich Freude habe. Ich glaube, die mich kennen, wissen, dass ich nicht der bin, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen kann und am Computer. Das macht mich schon wahnsinnig. Aber ich fand es nur so nett. Deshalb ist das so sofort hängen geblieben. Dröge, ja, ich mache Finanzen. Darum. Ich will da gar nicht drauf rumreiten. Was ich aber spannend finde an der Sache oder interessant fände, wenn du mir das erzählst, war das tatsächlich, jetzt insbesondere, wenn du retroperspektiv da drauf blickst, war das so ein, ja, ich sitze da und ach, ich könnte mich mal weiterentwickeln, oder war das schon mit einem gewissen Schmerz verbunden? Also, dass du gesagt hast, boah, ich gehe hier wirklich ein. Also im Sinne von, das finde ich menschlich immer so spannend. Vielleicht magst du mir das verraten, wie das war.
Du meinst aus der Musikbranche dann?
Ja.
Ja, tatsächlich, so wie du es, also Letzteres, also ich habe manchmal wirklich da gesessen und gedacht, wann ist dieser Tag denn? Also weil das wirklich, das war wirklich schon manchmal körperlich
schmerzhaft. Ja.
Das ist wirklich so sehr viel Routine. Und ich will ja auch nicht den Leuten zu nahe treten, die das machen. Aber ich hatte natürlich auch so eine Einsteigerposition natürlich am Anfang. Und das ist sehr viel Standardisiertes, sehr viel Gleiches. Ne? Und ich bin auch gespannt. Ich würde mich mal interessieren, wie KI da durchgreift heutzutage, ehrlicherweise. Weil das ist viel Anmeldung bei der GEMA. Kannst du dir vielleicht vorstellen? Das ist
ja, das klingt wirklich dröge. Ja, ich kann es schon. Aber ist es genau das, was du sagst? Es gibt ja auch Tätigkeiten bei uns im Unternehmen. Ich denke, wow. Und da gibt es wirklich, ich frage regelmäßig und mir wird glaubhaft vermittelt, dass es Spaß macht. Dann sage ich, okay, das verstehe ich. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil es nicht meins ist, aber das ist ja auch so schön, dass die Menschen verschieden sind. Ich würde aber gerne das gleich nochmal mit aufnehmen, was du sagst. Das heißt, du hattest schon einen gewissen Druck, sozusagen, du hast nicht da gesessen und gesagt, naja, wie könnte ich es denn machen? Jetzt, ich könnte mich ja verbessern, sondern es war schon so, wie du gesagt hast, man spricht vielleicht im Nachgang so ein bisschen fröhlicher darüber, sagst du, boah, ich hatte schon in Anführungszeichen körperliche Schmerzen. So. Weil, wie furchtbar ist das, dort zu sitzen und zu sagen, oh, hoffentlich ist gleich 17 Uhr.
Ja, genau. Aber ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das waren sozusagen, der Schmerz war da und der war groß genug, quasi anzufangen, darüber nachzudenken, was ist denn dann ein sinnvoller nächster Schritt oder wie kann ich das verändern? Und dann habe ich ja durchaus sehr strategisch entschieden und auch mir den Plan gemacht, was ist sinnvoll. So. Ja, und das war dann eben auch eine Mischung zwischen dem, was ich kann und alles, was man kann, finde ich, macht einem tendenziell auch Spaß. Ja. Und was eben auch für mich perspektivisch einfach Sinn macht. Ja. Hm. Ja, und da habe ich das Feld aufgemacht. Ja.
Ich glaube ja tatsächlich, du hast gerade gesagt, was man kann, macht einem Spaß. Ich persönlich denke immer, es ist andersrum, was dir Spaß macht, das kannst du auch ganz schnell, was dir Freude bereitet, weil du dich halt auch reinstürzt und loslässt und das heißt, das war so der erste Impact, kleine Schubser, den du dir natürlich selbst gegeben hast, was anders zu machen. Und dann hast du gesagt, du hattest das Glück, 2015 ein Kind zu bekommen. Mhm. Und dann auch so, wie du die Geschichte erzählst, würde man ja erstmal denken, ich unterstelle das einfach und du korrigierst mich, sagen, hey, ich war hier Head of Finance, ich möchte gern zurück und ehrlicherweise kriege ich aber gerade mitgeteilt, du bist jetzt Mutter, das funktioniert so nicht mehr. Und dann war das so?
Naja, so explizit natürlich nicht, aber von den Fakten her, vielleicht nicht so sehr, du bist Mutter, aber klar, du bist Teilzeit, ne?
Ja. So. Aber genau, du willst Teilzeit. Das liegt natürlich in deinem Fall vermutlich daran, dass ein Kind dann auf der Welt war. Ja. Dann geht das nicht mehr.
Ja.
Und vielleicht in der Situation hast du gesagt, auch da wieder, ach Gott, wie doof. Am Ende war es ja, wenn ich das jetzt vom Ende her betrachte, objektiv von außen, du wirst uns gleich noch was dazu erzählen, war es ja eine Riesenchance für dich, oder?
Das habe ich so, Daniel, noch nie gesagt. Ich müsste meiner Tochter vielleicht dafür danken, dass ich heute in der Position bin. Ja, aber Tatsache, ist das der Stein des Anstoßes gewesen, ja. Also das war im Grunde genommen, ja, das war der Grund, warum ich gewechselt habe.
Also, ne, ich finde das, was mir in dem Podcast ja immer wichtig ist, das versuche ich immer zu betonen. Ich stelle dich vor als CEO von einem nachhaltigen Unternehmen, was in der absoluten Zukunftstechnologie ist. Du bist da als Frau und man könnte ja sagen, wow, so die hat es geschafft. Und was ich immer spannend finde, den Weg dahin und dass er manchmal dann doch, und das ist mit so vielen Menschen, mit denen ich spreche, die hier im Podcast sind, denke ich, boah, was habt ihr Tolles erreicht? Und der Weg dahin ist halt nicht so shiny, wie das vielleicht auf Instagram oder LinkedIn dann steht. Und hey, und dann habe ich das gemacht und alle sagen, ja, wie logisch. Sondern es war vielleicht, deshalb, ich will das nur niemals unterstellen, deshalb frage ich danach, vielleicht dieses, hey, es geht quasi eine Tür zu, man ist vielleicht sogar verärgert und sagt dann, hey, und dann kriege ich die Chance und hüpfe in das andere Unternehmen, was ich heute leite.
Ja, absolut. Also da bin ich bei dir. Was wollte ich gerade sagen? Ich kriege die Chance. Und ich wollte auch sagen, zu dem Zeitpunkt 2015 habe ich ja überhaupt gar nicht im Kopf gehabt, Geschäftsführung zu werden und zu machen. Ne? Das ist natürlich so eine Entwicklung und die passiert. Aber die passiert ja nicht, und das ist vielleicht auch der Punkt, die passiert nicht zufällig, sondern natürlich zahlt alles darauf ein. Also wie du dich verhältst, wie du dich positionierst und auch wie du dich natürlich irgendwie auch strategisch überlegt aufstellst. Also wie investiere ich in mich selbst, um vielleicht perspektivisch weiterzukommen? Wie gesagt, ich habe gar nicht im Kopf gehabt, Geschäftsführerin zu werden. Und das ist eben der zweite Punkt. Wenn aber sich Chancen ergeben, das muss ja auch gar nicht dann Geschäftsführung unbedingt sein, sondern jede Art von Gelegenheit, nutze sie. Ne, das ist ja auch, du musst die Chancen eben auch annehmen. Ja? Ja. Und die wiederum kommen, ne, sage ich hier auch gerne, sagen für meine Kollegen oft, alles im Leben kommt mit einem Preisschild. Also du musst auch investieren. Und das war auch nicht immer easy, auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, auch nicht Geschäftsführung jetzt hier anzunehmen oder auch jetzt zuletzt die Rolle des CEO. Das ist schon auch eine riesen Verantwortung und das lastet auch auf deinen Schultern. Ne? Also da gibt es schon auch, das hat natürlich auch was mit Selbstanspruch zu tun, aber auch Nächte, wo du denkst, also so, und das musst du natürlich, also das ist natürlich auch, das ist ja das Invest, was du machst, ne? Hier die Finanzen investieren. Also ja. das finde ich total richtig sozusagen, was du sagst. Von außen mag das sich alles so manchmal vielleicht schön anhören, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann sagen, so rückwirkend, doch auch ganz schön Also ich sage immer wieder, es ist ein Invest. Also
ja,
man muss den Weg halt auch wollen, ne? Man muss es auch gehen wollen.
Ja, es ist Arbeit und es ist vor allen Dingen Wachstum, persönlich wahrscheinlich. Und ich sage immer, Wachstum ist immer mit Schmerz verbunden, sonst geht es nicht voran. Also jeder, der Sport gemacht hat, ich bereite mich gerade auf ein Event vor, so, und denke ich, oh ja, das geht jetzt ganz gut, das funktioniert gut. Und dann denke ich, ja, verdammt, aber ich muss dahin, wo es weh tut, weil sonst komme ich nicht weiter. Ja, und das ist, glaube ich.
Finde ich genauso. Sport ist das beste Vorbild. Das finde ich für so vieles im Berufsleben. Finde ich, sind so viele Parallelen. Also genau dieses bei Olympia, die Sportler sehen, das ist so wahnsinnig die Leistung, wie die da die 100 Meter, ich weiß nicht, wie schnell laufen, 8 Sekunden.
Ja, 9, schieß mich tot, wenn die Männer gut sind. Ja. Genau. Also unter 10 bist du schon ganz gut, ja.
Ja, aber die haben 4 Jahre daraufhin trainiert. 4 Jahre, 9 Sekunden, weißt du, ich meine?
Das ist das, ja, das macht mich ja wahnsinnig. Also da denke ich auch jedes Mal, also wie krass musst du im Kopf aufgestellt sein, das auszuhalten. Gut, dann gibt es vielleicht nochmal eine WM oder eine EM zwischendurch oder was auch immer, aber ja.
Und das sieht man halt nicht, ne, als Zuschauer, was da an ist. Oder wenn du dann verletzt und dann musst du wieder von vorne anfangen und jeden Tag immer wieder dieses Training und irgendwie. Und gerade auch diese stumpfen Trainingseinheiten, denke ich mal, beim Laufen oder beim Schwimmen noch schlimmer. Wahnsinn. Also was das für eine Leistung noch im Kopf ist.
Ja, für diesen einen Moment. Und dann musst du da auch noch so fit sein, dass du es auf gut Deutsch gesagt nicht verbaselst. Im Sinne von besser kein Fehlstart und so. Und ja, du hast recht. Und jetzt haben wir beide das Glück, dass wir keine Leistungssportler sein müssen. Also ich bin's nicht. Ich glaube, du auch nicht mehr, vielleicht warst du.
Nicht mehr.
Hast du mal Sport gemacht?
Ja, tatsächlich. Habe ich mal Leistungstouren gemacht.
Ach, wild, ja. Okay.
Ja, also das war so in der, ich weiß gar nicht, wo meinst du, zwischen 8 und 12 oder sowas, in der Zeit war das. Oder 9 bis 13.
Also, als ich gerade den Putzelbaum gelernt habe, hast du das schon richtig gut, gut hingekriegt. Ja, Wahnsinn. Zurück zum Job. Sport ist auch spannend, aber wir haben also festgestellt, es war eine Chance, die hast du genutzt, du bist jetzt da, wo du bist. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Ich glaube, unter einem Windpark kann sich jeder was vorstellen. Wir verlinken vielleicht auch irgendwie das Projekt von euch in den Shownotes, dass man sich das auch anschauen kann. Spannend in dem Hintergrund, ich glaube, darüber haben wir uns unterhalten. Ich hatte vor einiger Zeit, war der Benedikt Theberts von Elst hier im Podcast und der war Offshore-Pilot. Das heißt, der hat die Menschen zu diesen Windparks geflogen. Das finde ich total spannend, weil sich der Kreis so ein bisschen schließt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das im Podcast so auch so ergibt. Und jetzt haben die Menschen vielleicht eine Vorstellung, wie weit so ein Windrad dann tatsächlich weg ist. Also man kann die wohl auch mit dem Boot anfahren, hast du mir gesagt, aber es gibt auch Piloten, die das machen, aber das ist dann keine Kreuzfahrt, die man dahin macht, ne? Also das ist schon.
Doch, also man steckt hier auf das Kreuzfahrtschiff, der AIDA, und dann, nein. Also mein beruflicher Alltag sieht natürlich gänzlich anders aus. Ich bin ja hier, sag mal, ein Teppichetage, also ich bin ja im Büro die ganze Zeit. Aber tatsächlich, also was wir machen, ist im Grunde genommen, wir managen im Wesentlichen unsere Service-Dienstleister. Also was muss natürlich gemacht werden in so einem Windpark? Die Turbinen, wie auch unser Umspannwerk und auch die Fundamente, die müssen natürlich gewartet und instand gehalten werden. Das haben wir in externe Serviceverträge ausgelagert. Das heißt, das machen Dienstleister bei uns für die Turbinen macht das GE. GE hat bei uns auch die Turbinen hergestellt. Mhm. Und fürs Umspannwerk macht das Omexom, die kommen aus Oldenburg, und noch MH Quadrat. Und
Omexom hast du gesagt?
Kennst du die?
Das ist witzig. Ich komme ja aus Uede und Omexom hat die Firma Hornemann gekauft, die ein Uedemer Unternehmen ist. Ja, also das ist ganz spannend. Ja, Elektro, jetzt weiß ich, was die noch so machen. Ja, spannend. Ja, kommt. Also sind wir noch mehr miteinander Das ist unser, wir bauen gerade ein neues Büro, das ist unser Nachbar.
Und ich finde
auch Exxon. Ja.
Ach, witzig.
Ja, super spannend. Ja, guck mal, die Welt ist viel zu klein. Okay. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das
der Name gibt sich so oft. Ich kann mir vielleicht wieder mal kurz besprechen. Und genau, also das heißt, in Anführungszeichen, wir managen nur diese Dienstleister im Wesentlichen, plus natürlich eben diese ganzen Funktionen, Finanzen, Controlling, Buchhaltung, das müssen wir natürlich hier auch abbilden. genau, und der GE ist tatsächlich draußen mit einem SOV nennen wir das, das ist ein Service Operation Vehicle, das ist ein riesiges Schiff, wo eben auch die Techniker, die dann eben auf den Anlagen die Wartungsarbeiten oder auch das Troubleshooting durchführen, die wohnen im Grunde genommen 2 Wochen auf diesem Schiff. Und das ist im Grunde genommen dann das Zentrum, das Herzstück. Von dort aus werden diese Arbeiten organisiert und durchgeführt. Und die haben meistens auch noch ein Tochterschiff dabei oder eben noch ein CTV, ein Crew Transfer Vessel. Und von dort aus, also mit dem wird dann eben versetzt auf die Anlagen. Das heißt, das passiert im Wesentlichen per Schiffen, wenn es um die Turbinen geht. Wenn es um das Umspannwerk geht, dann wird die Wartung im Wesentlichen per Helikopter gemacht. Das heißt, da werden dann Techniker, Second Level heißen die, rausgeflogen mit einem der Piloten, den du bei dir wahrscheinlich im Podcast hattest, meistens ab Emden. Und genau, und dann werden die morgens abgesetzt und arbeiten den ganzen Tag und ab 16, 17 Uhr kommt dann wieder der Heli und holt die ab und fliegt die zurück nach Emden.
Wo wenn das Wetter passt.
Das Wetter passt, in der Tat. Das gilt natürlich für das Schiff genauso wie für den Helikopter. Ja. Hm. So, das passiert natürlich auch häufiger, dass Arbeiten nicht durchgeführt werden können wegen Wetter.
Ja. Spannend. Und das heißt, wie ist dein Alltag? Wir wissen ja jetzt, deine Tochter, dein Kind, sorry, Sohn, ich weiß gar nicht, Tochter, Sohn.
Tochter habe ich.
Tochter, ja. Ich habe einfach mal vorausgesetzt, es ist eine Tochter. natürlich. ist jetzt 10 Jahre. Und ja. Du bist CEO. So, wie stelle ich mir das im Alltag vor? Also, wie kriegt man das das hin, das alles zu managen?
Ja, das finde ich eine super Frage. Also vielleicht auch da nochmal, ich habe ja eben auch schon gesagt, dass ich in Teilzeit damals zurückgekommen bin. Also ich hatte ungefähr ein Jahr, etwas über ein Jahr in Elternzeit.
Und habe da auch Elternzeit auch gar nichts gemacht. Also Elternzeit
100% zu Hause.
100%.
Genau.
Ja.
Ja, man kann sagen, also meine Tochter, das ist auch kein Geheimnis, das weiß sie selber auch, das war keine ganz einfache Zeit. Dazu muss man auch sagen, gab es auch privat noch andere, also meine Schwiegermutter lag damals auch im Sterben. Das war einfach eine sehr intensive, schwere, dunkle Zeit. Und ich bin dann mit sehr wenigen Stunden auch erst wieder angefangen. Also 16 Stunden bin ich da zurückgekehrt. Und habe das auch, also bin da ein bisschen auf... Ne, mit dem Wechsel zu Merkur bin ich dann auf, glaube ich, 20 Stunden hoch und habe dann so sukzessive auf 25 irgendwie erhöht. Und das war aber auch bis 2022 der Fall. Also ich habe 7 Jahre in Teilzeit gearbeitet. Und dazu muss man sagen, das finde ich eigentlich auch einen wirklich wichtigen Punkt, den auch nochmal so auch öffentlich mal zu besprechen, weil wer arbeitet wie viel zu Hause, wer arbeitet wie viel, ist ja eine Sache, die musst du aushandeln in deiner Beziehung. Mhm. Weil von Gesetzes wegen her sind wir alle gleichberechtigt. Ja, da hat die Frau genauso viele Möglichkeiten wie der Mann. Ja. Mhm. Aber entschieden und behandelt wird das am Abendbrottisch, sage ich mal. Und das war eine lange Reise, auch in der Diskussion zwischen mir und meinem Mann. Also, wir sind sehr offenkundig, sehr blauäugig auch in dieses Wir werden Eltern-Ding rein. haben uns gar keine Gedanken eigentlich so richtig gemacht. Wir haben irgendwie nur an das erste Jahr gedacht, nach Geburt, und dann nicht weiter. Das war einfach so, okay, und dann war es irgendwie unausgesprochen und irgendwie in Anführungszeichen klar, dass ich ja dann auch zu Hause bleiben werde, perspektivisch in Teilzeit, weil ich ja auch weniger Gehalt verdiene als mein Mann. Mhm. Ja, na klar, ich kann auch schlecht mehr verdienen, wenn ich nicht die Karriere machen kann, wie er sie macht, weil ich nicht in Vollzeit arbeiten kann. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen das Henne-Ei-Problem sozusagen. Und der Abstand wird immer größer. Und die Diskussion habe ich viele Jahre mit meinem Mann geführt. Und am Ende des Tages, also auch mit der Konsequenz, dass ich gesagt habe, so ich möchte auf jeden Fall jetzt wieder in Vollzeit arbeiten, egal was. Und habe das ehrlicherweise auch so für mich entschieden, weil ich gesagt habe, so ne, als damals dieser Wechsel dann aus Merkur weg feststand, habe ich gesagt, so mein lieber Tim, weißt du, mein Mann, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt in Vollzeit. Wir haben das viel besprochen. Und dann war das für ihn auch das klare Signal, okay, dann geht er in Teilzeit. So. Mhm. Und so ist es dann eben tatsächlich 2022, dass wir, also noch, wir könnten da bestimmt einen eigenen Podcast zu machen über diese Diskussion, die wir geführt haben, die Argumente, wie wir sie ausgetauscht haben und auch Ängste, das sind ja ganz viele Ängste, die da auch hochkommen. Genau, und dann haben wir die Rollen getauscht sozusagen. Am Ende dieser ganzen Diskussion, wo ich am Ende tatsächlich auch so ein bisschen entschieden habe, so mache ich das jetzt. Ja, weil irgendwo muss man dann auch einen Pfeiler einrahmen. Und das war für ihn aber auch tatsächlich so ein bisschen dann das nötige, in Anführungszeichen, Signal, um für sich zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt auch und dann gehe ich jetzt auch in Teilzeit und dann hat er reduziert. Und das heißt, seit meine Tochter 7 ist, da war sie ja dann schon in der Schule, und sie ist in der Ganztagsschule. Das heißt, sie hat bis 3:30 Unterricht und danach hat dann mein Mann quasi die Nachmittagsbetreuung übernommen.
Vielleicht, ja, du musst nicht ins Detail gehen. Was macht dein Mann?
Er ist Beteiligungskontroller.
Natürlich. Hat für mich mal was Aufregendes.
Das war so sexy, weißt du, da habe ich gedacht.
Ja, ja, schön. Ja, okay. Ja. Und jetzt macht ihr es seit 3 Jahren und ihr seid fein?
Ja, also na, wir sind fein, ne, das ist ein moving target und auch ein Thema, was immer wieder besprochen werden muss. Ne? Das ist nichts, was einmal entschieden und dann für immer so gilt, sondern das ist wirklich was wir immer wieder aushandeln. So, und klar, aktuell ist es jetzt so, dadurch, dass ich jetzt auch diese Alleingeschäftsführungsrolle übernommen habe, die Arbeitsbelastung und auch, ich sage es nicht mal unbedingt das Quantitative, sondern auch, wie sehr ich vom Kopf her in dieser Aufgabe bin, dass, da merke ich schon Resonanz sozusagen zu Hause. Da fehlt was. Und da sind wir wieder in der Verhandlung jetzt natürlich. So, wie können wir das anpassen? Wie können wir das ausgleichen? Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, zur Regel gemacht, dass wir jedes Wochenende spazieren gehen, damit wir eben, ne, man sagt ja immer, beim Gehen entstehen die besten Ideen, solche Themen auch auf den Tisch kommen und offen besprochen werden. Ja.
Spannend. Und ich meine, das ist jetzt keine Diskussion, die oder kein Thema, was jetzt euch betrifft nur, und es geht auch gar nicht darum, ob man jetzt Geschäftsführer ist oder in Anführungszeichen leitende Angestellte oder was auch immer. Du hast ja gerade gesagt, ich frage nochmal ein bisschen deutlicher, was würdest du dir wünschen, vielleicht von außen, damit das besser wird? Was ich interessant finde jetzt in deiner Rolle, du vertrittst ja quasi zwei Seiten. Einmal bist du selbst betroffen, wenn man das so sagen darf. Das ist ja schon ein doofes Wort, wenn es ums Thema Kind geht. Aber du bist betroffen, aber gleichzeitig ja auch irgendwie Arbeitgeberin. Ja. Das heißt, du kennst ja die Herausforderung von beiden Seiten. Gibt es sowas, wo du sagst, oh, wenn das wäre, das würde uns wirklich helfen?
Ich glaube, das ist genau das Thema, was ich versucht habe, gerade schon anzusprechen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Paare tatsächlich auch diese Verhandlungen führen, weil ich glaube, oder ich, das ist keine Statistik, es ist einfach nur reines Bauchgefühl. Ich glaube tatsächlich, dass mehr Frauen auch mehr Verantwortung im Job übernehmen wollen würden, wenn die Diskussion zu Hause da, ich sag mal, ergebnisoffener geführt werden würde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dass sie selber auch stark machen für diese Entscheidung und für diesen Weg, dass sie den gehen wollen. Weil ich denke mal, was ist das für ein volkswirtschaftlicher Verlust? Die Frauen, die haben alle so top qualifizierte, studierte, ausgebildete Frauen, die dann irgendwie immer noch so, also wirklich gefühlt immer noch, einfach mit Kind oder Geburt der Kinder in dieses Teilzeitding gehen und gefühlt auch nicht mehr rauskommen. Und ich weiß immer nicht, wir können über Kindergartenplätze und all das sprechen, aber ich glaube, ein ganz großer Treiber, der wenig offen besprochen wird, öffentlich besprochen wird, ist diese Diskussion, die du eben mit deinem Partner dazu führen musst, ob er denn auch bereit wäre, die Diskussion mit seinem Arbeitgeber zu führen, mit seinem Anspruch auf Karriere, mit seinem Rollenverständnis etc. pp. Und das würde es mir als Arbeitgeber auch einfacher machen, wenn das nicht so eindimensional verteilt wäre. Weißt du, also das ist ja wirklich so ein bisschen so, die Frauen in dem entsprechenden Alter sind in Teilzeit bei uns, beziehungsweise die in Teilzeit sind, muss man sagen. So, das sind die, die dann auch im Zweifelsfall mit Kind zu Hause krank bleiben. Weißt du, das ist nicht paritätisch sozusagen, sondern es ist dann immer Merkur sozusagen im Zweifelsfall. Weißt du, wie ich meine?
Ich verstehe, ich bin auch zweiseitig.
Ich würde mir wünschen, wenn das einfach etwas paritätischer, etwas gleicher verteilt wird, weil wir beide werden ja Eltern, weißt du? Und zwar so 100%.
Ich finde das total interessant, weil du es auch, und jetzt weiß ich nicht, weil du so reflektiert bist oder ob es die angenehme Hamburger und dann kommt ja noch die buchhalterische Nüchternheit. die Controlling-Nüchternheit. Nein. Dass du das so sagst, weil ich finde es total schwierig und das will ich eigentlich sagen, dieses Gespräch, diese Diskussion möglichst wenig emotional zu führen, weil je nachdem, mit wem ich spreche, es bilden sich immer ganz schnell zwei Lager und ich sage immer, es ist nicht gut und schlecht und ich, ne, klar, ich bin auch in einem Alter, die Menschen um mich herum bekommen Kinder, so, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten, bekommen Kinder, so, das heißt, ich kriege das mit von Männern Elternzeit und ich komme mal kurz und dann komme ich wieder, dann bin ich weg, genauso wie bei Frauen, die in der Regel ein bisschen länger in die Elternzeit gehen und ich denke immer, genau das, was du gerade sagst, ich finde, die Entscheidung muss aus der Familie kommen, weil ganz oft dann sagen top gebildete Frauen, super ausgebildet, sagen, ich möchte ein Jahr oder anderthalb Jahre bei meinem Kind sein, weil ich mich bewusst für ein Kind entschieden habe. Finde ich völlig legitim. Genauso legitim finde ich jemand, der sagt, ich möchte ein halbes Jahr bei meinem Kind sein und dann suche ich mir eine Tagesmutter, Kindergarten, was auch immer, finde ich auch legitim. Heißt nicht, dass, also ich finde erstmal beides valide. So, ja, ich habe meine eigene Meinung dazu, wie ich mir das wünschen würde, aber am Ende ist es ja das Thema der Frau, dass sie sagt, ich möchte das so und so. Spannenderweise ist aber dieses, jetzt treffen zwei dieser Frauen aufeinander. Also die eine, dieser, so. Und auch da, jede, die spricht, hat aus meinen Augen immer recht. Die eine sagt, hey, du kriegst ein Kind und gibst es so früh ab. Wofür hast du ein Kind? Die andere sagt, hey, ich gebe doch nicht meine Karriere auf. Also das will ich damit sagen. Da stehen da zwei Frauen, wo man ja theoretisch sagen müsste, ihr spielt doch in einem Team. Also wäre ja cool, wenn ihr in einem Team spielen würdet. Jetzt erstmal von dem, was du gesagt hast, dass das alles ein bisschen gleicher ist etc. Und dennoch sind die sich nicht einig. Also wir haben keine homogene Masse sozusagen, was auch völlig gut ist. Und deshalb finde ich deinen Ansatz so schön, zu sagen, du kannst das gar nicht staatlich regeln. Du kannst das, also das müssen die Leute zu Hause regeln. Ja, wir müssen nicht über Betreuungsplätze und Qualität etc. sprechen, weil auch das kriege ich mit jetzt gerade Ferienzeit, ist eine Katastrophe. Notbetreuung, Kindergarten, meine Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen rufen mich an, hey, geht nicht, ich muss zu Hause bleiben, Oma ist krank, weiß ich nicht. Das ist ja auch für den Arbeitgeber eine Katastrophe. Das heißt, man muss auch ehrlicherweise sagen, so sehr das ja für wahrscheinlich für dich, aber auch für mich als Arbeitgeber nachvollziehbar ist, du kannst ja faktisch nicht zuverlässig mit den Menschen planen. So, weil du nicht weißt, ob das Kind morgen Fieber hat, nicht in die Kita darf, was auch wiederum sehr sinnvoll ist, und Oma nicht kann. So, und das finde ich, ist so diese Thematik, was es halt schwierig macht. Und es ist ja auch völlig egal, ob das dann ein Mann oder eine Frau ist, aus der Arbeitgeberbrille.
Bin ich bei dir, aber nochmal, ich glaube, die Diskussion wird auch zu Genüge meines Erachtens geführt. Betreuungsplätze, das muss sozusagen sichergestellt sein. Und das ist natürlich auch die zwingende Voraussetzung, aber das nehme ich jetzt einfach mal als gegeben an.
Gegeben voraus.
Die Diskussion wird geführt und meine subjektive persönliche Wahrnehmung ist auch, dass das eigentlich ganz gut klappt. So klar, wenn Kinder krank sind, naja, was willst du da machen? Aber grundsätzlich haben wir hier, zumindest auch in Hamburg, finde ich, eine gute Betreuungssituation. Aber der Punkt, den ich eben sagen wollte, ist, dass dieses Unausgesprochene zwischen den Familien oder innerhalb der Familie sich mal auflöst und die Dinge tatsächlich einfach verhandelt werden. Und was auch immer das Ergebnis ist, und da ist mir dann eigentlich auch egal, was das Ergebnis ist, und man kann sich auch sehr gerne bewusst dazu entscheiden, 100% zu Hause sein, bin ich all in, bin ich total dabei. Mhm. Aber wenn es einfach nur angenommen wird, ohne dass das mal gut diskutiert wurde und sich überlegt wurde, will ich das eigentlich wirklich so? Was bedeutet das für mich in der letzten Konsequenz? Also ich glaube, diese Überlegungen machen sich leider immer noch zu wenige. Also das ist so ein bisschen, weil das ist natürlich auch nicht so sehr komfortabel. Weißt du,
das ist so eine Situation. Das wollte ich eben sagen, das ist eigentlich das, was ich eben sagte, es führt dazu, du findest natürlich ganz schnell äußere Faktoren, warum alles doof ist. Aber ich glaube, viele nutzen es auch einfach, um zu sagen, naja, deshalb geht es auch einfach nicht. Du hast so dieses Totschlagargument und ja, okay, schade, wir haben es ja versucht, aber okay.
Genau das, Daniel. Und das ist genau das schöne Gefühl, das ich habe. Das ist so, dass ich denke, da wird sich doch versteckt hinter Argumenten oder hinter so Pseudo-Argumenten, weil zu Hause diese Diskussion eigentlich nicht zu Ende geführt werden will oder
wie auch kann immer. Kann oder was auch immer, ja.
Ja, genau. Und wie gesagt, mir ist das Ergebnis, ich sage jetzt nicht, alle Frauen müssen arbeiten, 100%, das ist überhaupt nicht mein Standpunkt, ich würde mich natürlich freuen, aber jede Entscheidung, die bewusst getroffen und auch ausgehandelt wurde, würde ich respektieren.
Ja, interessant, ja. Und ich finde, also ich glaube, darauf können wir uns einigen und sind da eine Meinung. Ich will einen Aspekt noch aufmachen, das hatte ich eben angeschnitten. Dieses Thema, wir haben gerade gesagt, wir gehen davon aus, dass staatlich alles funktioniert, also vor Betreuungssituation etc. Ich denke oft in den Diskussionen, und da würde mich deine Meinung interessieren, wie viele Mitarbeiter habt ihr in eurem Unternehmen?
Oh, ungefähr 25.
Okay. Ich denke, manchmal, es werden Regeln gemacht und man denkt so an die Wirtschaft und da sagen sie, ja, das ist ja alles klar und das ist wahrscheinlich für den Konzern super easy umsetzbar. Und ich denke manchmal für uns als kleines Unternehmen, wir sind ein bisschen kleiner als ihr, sind diese Regeln wirklich schwierig. Also ich würde super gerne individuell mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dinge vereinbaren, die aber mir nicht gegeben werden, wenn man sagt, naja, die Regel ist aber dieses und jenes. Ne? Also ich will ein Beispiel bringen, Thema Elternzeit. So, jetzt ist es ja glücklicherweise so, dass theoretisch beide Elternzeit nehmen können und sich das aufteilen alles ist gut. Jetzt sage ich, oh, dieses Splitting der Elternzeit, ich kann das für die Familie total gut verstehen, dass es sinnvoll ist. Für mich als kleinen Arbeitgeber kann es aber total anstrengend sein. Im Sinne von, hey, ich nehme jetzt einen Monat Elternzeit, dann nehme ich dann nochmal einen Monat Elternzeit. So, wo ich dann sage, ja, ich weiß, es steht dir zu, aber ich kann in dieser Zeit, ich kann keinen Ersatz dahinsetzen. Das heißt, ehrlicherweise das Team muss dich auffangen. Das heißt, alle anderen müssen für dich, und ich meine das gerade nicht, ich will nur die Situation beleuchten, alle anderen müssen für dich gerade mitarbeiten, damit das irgendwie funktioniert. Weil ich für 4 Wochen muss ich niemanden einarbeiten, also kann ich auch gar nicht. So, und dann ist das, und dann, nächstes Jahr nehme ich auch nochmal 2 Monate Elternzeit. Ich denke, ja, geil, ich habe das Gleiche wieder. Und da würde ich manchmal einfach gerne, ja, dann denke ich, hey, die Regelung ist ja gut, aber aus meiner Sicht ist es nicht zu Ende gedacht, weil es sind nicht alle Bayer, VW und irgendwas, wo du im Zweifel gar nicht merkst, ob der Hans heute zur Arbeit kommt oder nicht. Ich merke das sehr wohl, wenn hier jemand nicht zur Arbeit kommt, dann bedeutet das für alle anderen, ja, dann haben wir mehr zu tun. Und wir sind nicht so, dass wir sagen, ja, dann besetzen wir jede Stelle doppelt und wenn einer fehlt, na ja, das ist so. Also das ist ja auch weit, weit weg von der Thematik. Und das würde mich interessieren, wie du das siehst.
Ja, da gebe ich dir total recht. Also ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wie man das quasi auf Gesetzesebene so geregelt bekommt, ne? Weil wir wollen jetzt auch nicht immer noch mehr regeln. Und, ne?
Das Gegenteil ist der Fall. Müssen wir denn alles so regeln? Also ja. Ist es nicht, wenn ich einen guten Arbeitgeber habe und mich gut, und das ist doch Voraussetzung. Wir haben doch, es ist ja nicht mehr wie früher. Früher hast du gesagt, naja, dann kommt halt der neue Mitarbeiter. Das ist doch nicht so. Ich behaupte, die Mitarbeiter, die hier sind, ich schätze alle wert und ich bin froh, dass sie da sind und wir wollen gemeinsam irgendwo hinkommen und das ist ein Geben und ein Nehmen. Ich kann mich doch einigen mit denen.
So, aber du kannst dich doch, also das ist mir zumindest meine Wahrnehmung, du kannst dich doch mit denen einigen im Rahmen der bestehenden Gesetzeslage. Also der Punkt, den ich machen wollte, ist tatsächlich, das ist ja immer dreidimensional, solche Entscheidungen. Und das versuche ich tatsächlich auch immer wieder beim Gegenüber, beim Team, dem Einzelmitarbeiter klarzumachen. Ich gucke immer auf Situationen aus der Perspektive ich, aus der Perspektive das Team und aus der Perspektive das Unternehmen. Mhm. Und dieser Dreiklang, das versuche ich auch bei so einer Entscheidung des einzelnen Mitarbeiters mal nochmal sozusagen das schöne Wort holistisch zu besprechen. Das heißt, lieber Kollege, du möchtest jetzt gerne nur noch von 7 bis 14 Uhr oder von 7 bis 15 Uhr arbeiten, weil die Kinderbetreuung und so weiter, das dann einmal super wäre für dich persönlich. Dann sage ich aber ja, vom Team aus gesehen macht das keinen Sinn, weil wir fangen ja in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr an zu arbeiten, einige sogar erst um 11. Wir wollen das auch nicht explizit regeln. Es hat sich sozusagen so ergeben. Das macht keinen Sinn, wenn du dann irgendwie gefühlt 4 Stunden vor denen anfängst und mit Mittagspause 1 Stunde quasi gemeinsame Arbeitszeit mit denen hast. Bitte verstehe, dass das aus Sicht des Teams einfach keinen Sinn macht. Und aus Unternehmenssicht könnte man das jetzt genauso erweitern. Und ich finde, diesen Perspektivwechsel in den Gesprächen einzunehmen mit den jeweiligen, ja, entweder im Einzelmitarbeiter oder im Team, hilft, um Verständnis für meine Entscheidung oder seine am Ende des Tages sozusagen auch zu schaffen. Und in dem konkreten Fall haben wir uns tatsächlich dann auch darauf geeinigt, dass der Kollege anstatt diese Arbeitszeiten zu machen, in Teilzeit geht. Ja, das macht dann aus unternehmerischer Sicht für mich mehr Sinn, weil dann habe ich diese Teilzeitkapazität wird frei, dann habe ich das, konnte ich bündeln mit anderen Ressourcen, kann ich eine andere Position ausschreiben. Mhm. Und so, ich finde, das hilft, also das in Anführungszeichen fehlt, ist jetzt ja nicht negativ zu bewerten, aber diese Sicht, diese unternehmerische Sicht, dieses ganzheitliche, fehlt halt manchmal in den Diskussionen. Ne? Mhm. Und ich finde aber, also so geht es mir persönlich aus Arbeitgebersicht, gerade was dieses Thema angeht, ich fühle mich da, muss ich sagen, bei Elternzeit nicht eingeschränkt. Mhm.
Ja. Ja. Aber ja, es geht weiter. Du hast die Punkte geklärt. Wir müssen da kann man ja 100 Podcast-Folgen zu machen. Ja. Ich finde, das sind ein total, total interessanten und wichtigen Einblick und auch für alle. Wir sagen immer, der Mittelstandswerk-Podcast soll ja für den Mittelstand, aber auch für Leute, die sich dahin bewegen wollen, aber auch für Menschen, die es einfach interessiert, bewegen. Und ich finde es schön, dass wir diese Perspektive einfach mal haben. Das schafft vielleicht auch Verständnis. Es geht, ja, manchmal muss man ja auch einfach feststellen, pass auf, dann funktioniert das eben nicht. jedoch mit Begründung. Also nicht, weißt du, es wird ja schnell plakatiert, also ich sage jetzt mal platt, dann steht, jetzt kommen wir nicht in die Zeitung, aber steht, hey, Mittelstandswerk ist nicht arbeitnehmerfreundlich, weil die haben gesagt, das geht nicht. Und sage ich, ich würde ja gerne das möglich machen. Ich kann aber nicht, ich überspitze jetzt mal ganz dramatisch, ich kann aber nicht eine Person picken und allen anderen 20 sagen, na ja, aber ich wollte unbedingt, dass es für sie oder ihn gut ist.
Genau das. Und das genau das. Also das ist genau der Teil der Diskussion, was man dann auch versuchen muss, dem einzelnen Kollegen, Kollegin verständlich zu machen. Wenn ich diese Ausnahme für dich mache, dann das muss ich es immer machen.
Und so, dann habe ich, da wird es schwierig. Ja. Auch das hat aus meiner Sicht was mit Solidarität zu tun. Ich sage immer, das ist keine Einbahnstraße. Also es geht nicht immer nur darum, dass man alles für die Mitarbeiter tut, sondern also für den Einzelnen. Also man muss immer das Kollektiv sozusagen betrachten und sagen, hey, es muss irgendwie für alle möglichst angenehm sein. Und mein Thema ist das wie mit der Arbeit. Ich sage, 90% müssen Freude machen. 10% sind halt Aufgaben, die dazugehören. Das geht mir auch so. Also ich glaube, es gibt nicht 100% Freude. Dann muss man, also ich Surflehrer werden oder so. Ich weiß es nicht.
Muss dir nicht auch irgendwann keinen Spaß mehr machen.
Ja, die müsst ihr auch Rechnung schreiben, ne?
Ja. Also was ich in dem Zusammenhang auch noch kurz erwähnenswert finde, nee, es ist keine Einbahnstraße. Sondern ich finde, es geht ganz viel auch um Verantwortung. Und Verantwortung liegt auch bei jedem selbst. Mhm. Ja, für sich und für seine Situation. Das greift auch so ein bisschen in dieses Aushandeln von, wer geht in Teilzeit und wer nicht. Das Gleiche ist halt, finde ich, auch anzuwenden, wenn du im Job bist oder irgendwas unzufrieden bist mit deiner Situation, dann wird gerne so ein bisschen, ich übertreibe, aber auch so eine Opferhaltung eingenommen.
Wir müssen mehr Podcasts zusammen
machen. Meine Chefin muss das hier tun. Für mich, sondern ja, was kannst du denn dazu beitragen? Was ist denn dein Anteil darin? Ne? Wie kannst du diese Situation für dich lösen? Eigenverantwortung, finde ich. Das ist total unterschätzt. Das ist ein Instrument.
Ich stelle es fest und ist gar nicht zwingend im beruflichen Kontext, aber man spricht dann, also ich bin genervt, dann rufe ich die Lena an und sage, boah, ist das doof. Ja, hast du denn mit deinem Chef schon gesprochen? Nee, ja, dann ist das doch der erste Schritt. Sag ihm doch, was los ist. Ne? Und dann ist so dieses klassische, ich kann es schon fast nicht mehr hören, weil es immer mehr wird, aber ich sage das halt auch ganz oft so, ja, love it, change it or leave it. So, es liegt alles bei dir, du hast alles und dann schließt sich der Kreis, wir sind wieder da. Du musst halt den Preis dafür bezahlen. Du kannst alles. Also es geht immer. So dieses, ich habe so ein ganz überspitztes Beispiel, aber es macht es so schön deutlich. Wir beide haben einen Termin. So, du stehst im Stau und rufst mich an und sagst, Daniel, ich kann nicht kommen. Ich stehe im Stau. Und ich verstehe das und sage ja. Aber in Wahrheit, du willst es nicht genug. Du würdest eine Möglichkeit finden. Du könntest aus dem Auto aussteigen. Es ist der Preis, den du bezahlen willst, der ist dir zu hoch. Und das ist ja für mich nachvollziehbar, weil ich glaube, mit mir ist es super cool, Mittag zu essen, aber nicht so cool, dass man so einen hohen Preis dafür bezahlt. Aber es ist die Höhe des Preises, die du nicht bereit bist zu bezahlen, um dahin zu kommen. Es ist kein nicht, ich kann nicht, sondern ein ich will nicht, weil mir der Preis zu hoch ist.
Du sprichst mir aus der Seele. Also es ist wirklich, gerade das Thema so Pünktlichkeit ist ja für mich so, aber mir ist ja so, bei mir ist so Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Integrität ist ein sehr hoher Wert bei mir. Ja? Also wenn man mir wirklich gegen den Kamm schreien will, dann ist man unpünktlich. Weil ich tatsächlich der Meinung bin, gerade dieses Thema auch Eigenverantwortung, wenn ich weiß, der Termin ist dann und dann, und dann kommst du mir mit dem Argument, ich stehe im Stau, dann denke ich, nee. Also dann hättest du, wenn dir das wichtig genug ist, dass du pünktlich bist, dann fährst du so früh los, dass du im Zweifelsfall 20 Minuten vor dem Termin schon da bist, weil es halt sein kann, dass Stau passiert. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja dieses, aber bin ich bereit? Nein. Ich plane im Zweifelsfall so, dass ich genau eine Minute vorher da bin. Ja, und dann ist jede zweite rote Ampel für mich schon ein Problem. Weil so viel Verkehr,
Daniel. Ja, das ist Thema Pünktlichkeit, aber also ne, das Schöne ist, ich muss nie selber für meine Beispiele herhalten, aber das aber es ist tatsächlich, und ich glaube, wir sind uns einig, wir hätten einen Termin und ich sage, gut, der Termin ist um 3 und ich gucke, dass ich um 1:30 da bin und dann ist die Autobahn voll gesperrt, weil da ein Unfall passiert ist. So, dann rufe ich dich an und sage dir, pass auf, hab 1,5 Stunden vorher eingepreist, ich schaff's nicht, tut mir leid. So, dann wirst du, dann ist es auch, ja, mir ist der Preis zu hoch, das ist das Ding jetzt zu lösen. Ich kann mich, also ich könnte mich ausfliegen lassen, aber es ist mir alles zu viel Hand hier. So, deshalb sage ich dir den Termin ab. Und das ist ja, also das wird passieren. Aber ich glaube, wir sind uns einig in dem.
Absolut. Was ich nur an dem Punkt, genau, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, wichtig finde, dann auch Verantwortung zu nehmen und sagen, ich habe 1,5 Stunden schon eingepreist, jetzt hat es trotzdem nicht geklappt, es tut mir leid. So. Mhm. Und dann ist das Ding auch gegessen, weißt du? Anstatt so, ja, sorry, der Verkehr, also weißt du.
Genau, der Verkehr und dann hat noch mein Kind und wir kennen das alle, es heißt nicht, ne, also das ist, ich sitze da ein Stück weit auch im Glashaus, deshalb bin ich da. Aber es ist so einfach, dann übernimm die Verantwortung. Das ist, das ist gut. Wo wir beim Thema Verantwortung sind. Jetzt bist du in einer sehr verantwortungsvollen Position. Du hast uns das geschildert. Wir wissen, wie du dorthin gekommen bist. Was wollte Lene denn machen, so mit 10, 12 oder 14? Was war Lenas großer Traum? War das, ich werde Geschäftsführerin von einem Offshore-Windpark?
Ja, nein, natürlich.
Ich habe schon in Windmühlenbettdecke geschlafen.
Genau, auch zumal es zu dir, als ich so alt war,
da gab es aber keine Wind.
Ich war so visionär unterwegs. Ja. Ich wollte zwei Sachen. Also ich wollte sehr lange Meeresbiologin werden. Vielleicht schon eine gewisse Nähe mehr.
Wir sind schon mal im Wasser, ja.
Ja, und dann wollte ich so mit 14 und da habe ich dann auch ein Praktikum gemacht bei der Hör zu. Una und Ja, glaube ich, war das Verlag. Ich wollte Journalistin werden.
Okay. Und?
Bin ich nicht.
Weinst du dem so ein bisschen nach oder sagst du, boah, das habe ich gut, gut
ist? Nee, meine ich nicht. Also das war, nee, das ist tatsächlich, würde ich sagen, das war eine Zeit in meinem Leben. Aber ich finde, die spannende Frage für mich ist tatsächlich, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, würdest du den Weg nochmal so gehen? Oder würdest du, gibt es vielleicht oder andersrum, gibt es Berufe, die du vielleicht aus heutiger Perspektive lieber ergriffen hättest? So, das.
Ich sehe, du nimmst mir meinen Beruf hier als Podcaster gerade weg. Weil Nee, aber beantworte dir die Frage gerne, weil das würde mich interessieren, ja.
Also die zweite Frage tatsächlich diskutieren mein Mann und ich die ab und an. Und ich glaube, weil ich so ganz frei, ich wäre gerne Ärztin geworden tatsächlich. Also ich glaube, ich wäre auch eine gute Allgemeinmedizinerin geworden. Also so auch so dieses, der Umgang mit den Patienten und trotzdem irgendwie auch dieses fachliche Hintergrundwissen, das hätte mir, glaube ich, schon Spaß gemacht. Das zum einen, aber und dem parallel sozusagen, das ist kein, das muss man jetzt einfach aushalten, das ist Gleichzeitigkeit. Ich hätte den Weg, so wie ich ihn jetzt gegangen bin, ich würde ihn auch nochmal sehen. Also ich bin sehr, sehr happy sozusagen mit dem, wie es gelaufen ist.
Das heißt, du bist glücklich, aber würdest deine Fähigkeiten gerne auch einbringen, um das System zu verbessern? Und stelle mir so Dinge, weil du auch Allgemeinmedizinerin gesagt hast, ich schlage jetzt die Brücke so zum Thema Selbstverantwortung, da kommt der übergewichtige Kettenraucher zum Arzt, sagt, mir geht's so schlecht, so schlimm, und sag, ja, hör auf zu rauchen und iss ein bisschen weniger. Also ich weiß jetzt ganz plakativ, nicht, dass ich hier noch böse Briefe kriege, aber das ist ja ganz oft, also Thema Gesundheit, denke ich auch, ja. Gehe ab und zu jemandem und dort hängt so ein Plakat, das finde ich ganz spannend. Da steht drauf, wenn du geheilt werden willst, bist du bereit, das loszulassen, was dich krank macht. Und denkst du, ja, that's it.
That's it. Das ist ja auch ein Zitat von dem mir geschätzten Tony Robbins. What got you here won't get you there. Also, ne, wenn du das, was du sozusagen bisher gemacht hast und du bist damit nicht zufrieden, dann mach was anders. Mach einfach was anders. Weil dann machst du zwar scheiße anders, aber mach's anders. Weil du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen, wenn du nichts veränderst. Hm.
Love it, change it or leave it. Ja, guck mal, wir finden da so viele, Sachen. Ich fände noch fast zum Abschluss eine Frage spannend, Thema Windenergie. In aller Munde, jetzt ist meine Gemeinde auch, wie ich finde, in der ganz guten Situation, dass jemand, oder hat die Chance, dass jemand, also wir, anders, meine Gemeinde produziert 130% des Stromverbrauchs, den sie benutzen, quasi selber. Also wir produzieren sozusagen mehr Energie, als wir benötigen. Stehen wahnsinnig viele Lieder rein. Hier gibt es keine Berge, kaum Bäume, viel Wind. Das heißt, wir sind, glaube ich, zugepflastert mit Windrädern. Und jetzt ist es so, dass ein Investor hier gerne Windmühlen, wie man hier sagt, aufbauen möchte. Dann ist auch an so ein Bürgerwindpark gedacht. Und ich bin auch politisch ein bisschen engagiert. Das heißt, ich höre mir das auch an. Und die dürfen aber nicht zu nah und Landschaftsbild. Und dann kann sich die Gemeinde nicht mehr entwickeln. Also ich finde, man kann das aus ganz vielen Perspektiven sehen. Jetzt bist du in einem Unternehmen, was Windparks oder einen Windpark betreibt. Offshore, da geht jetzt zumindest schon mal niemandem auf den Nerv, auf gut Deutsch gesagt. Man sieht sie auch nicht. Wie würdest du grundsätzlich so dieses Thema Windenergie sehen? Also sagst du, boah, da passiert noch viel, weil irgendwie, ich denke immer, so dieses typische, alle sind irgendwie dafür, grüne Energie, alles super, aber nicht in meinem Garten. So. Wie siehst du die Thematik und was müssen wir tun, damit es besser wird? Oder damit es weitergeht? Weil ich glaube, es ist alternativlos.
Das Alternativ ist ein schönes Wort. Habe ich schon mal gehört.
Ja.
Schwieriges Thema, finde ich, weil ich glaube, der Kernpunkt, und der ist ja auch erkannt, liegt tatsächlich viel beim Endverbraucher, der auf der einen Seite sagt, ich möchte eigentlich Nachhaltigkeit, erneuerbar und grün. Aber gleichzeitig darf mich das nichts kosten. Da sind wir wieder mit dem Preisschild. Und damit meine ich gar nicht mal der Strompreis als solches, sondern eben im Zweifelsfall auch, was weiß ich, Lärm oder die Fledermaus, die dann da irgendwie dann bedroht ist oder ist, keine Ahnung, Schattenschlag von den einzelnen Windrädern. Ich glaube, auch hier geht es im Zweifelsfall darum, zu sensibilisieren, dass wenn wir das wirklich wollen, dann kostet das was. Und dann müssen Planfeststellungsverfahren schneller funktionieren. Dann müssen wir schneller die Netze ausgebaut bekommen. Das ist, ich sage hier, nichts Neues. Ne? Also das ist das, was der allgemeine, auch politische Diskurs ist und was ja auch schon erkannt wurde. Also wenn du jetzt die Netzbetreiber schon im Interview hättest, die arbeiten da ja auch dran. Tatsächlich, da auch zu sensibilisieren und auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber ich habe nicht die Lösung. Ne? Also rein technologisch sind die Netze der Engpass. Das ist so. Wir werden auch tatsächlich, das ist auch eine Wahrheit, die keiner hören möchte, wir werden genauso, nee, nicht wie ihr, sondern wir werden 25% unseres theoretischen produzierten Stroms regeln wir ab, weil das Onshore-Netz überlastet ist. Das heißt, wir haben den Strom, aber wir können ihn gar nicht
verbrauchen.
Ist da? Und da werden dann die Gaskraftwerke hochgefahren oder vielleicht sogar das Kohlekraftwerk, weil es günstiger ist. Nichts ist gewonnen. Ne? Ja. Und dazwischen ist natürlich sehr physisch nachvollziehbar, fehlt der Link, der Südlink, der die Netze.
Ist das denn nicht, dass die Frage möchte ich stellen? Ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst, aber ich habe letztens einen Vortrag besucht von Professor Dr. Christian Stöcker, der so Thema erneuerbare Energien wohl ganz fit zu sein scheint, meinem Eindruck nach, was ich so über ihn gelesen habe. So, und ich stelle mir zwei Fragen. Die erste, ich stelle es mit dem Vortrag nochmal zurück. Die erste ist das überhaupt sinnvoll, diese Trasse von Nord nach Süd zu legen, oder ist das Problem nicht die Netzbetreiber? Weil man ja sagen könnte, naja, wir könnten das Ganze ja auch ein bisschen dezentraler organisieren. Dann verlieren die natürlich wahnsinnig viel Macht und Einfluss. Aber am Ende sage ich, naja, wenn ihr ihr stellt da um, ich mache das jetzt mal ganz einfach, ne? Ihr stellt da oben ein paar Speicher hin und könnt quasi von Hamburg bis, weiß ich nicht, Hannover, die ganze Region, jetzt nicht nur ihr, aber mit anderen versorgen, dezentral super gut. Und die in Bayern machen das gleiche in grün. dann muss ich nicht für wahnsinnig viel Geld, weil das macht's teuer, der Netzausbau. Ich muss nicht für wahnsinnig viel Geld da irgendwelche Trassen durchlegen, weil der bayerische König sagt, naja, ich möchte aber nicht, dass hier Windmühlen stehen, weil das wollen die Leute hier ja auch nicht. Aber es muss halt so sein, wenn wir weiterkommen wollen. Der zweite Punkt ist, dieses Thema teuer, das stimmt ja nur bedingt. Also in diesem Vortrag, und jetzt komme ich darauf zurück, wurde gezeigt, dass quasi, ich habe nicht die genauen Zahlen, ich habe nur den Faktor, dass quasi auf alles, was mit fossilen Brennstoffen funktioniert, dass das die am höchsten geförderte Energiequelle ist. Also die haben quasi einen Faktor 1,3 Förderung von dem, was letztendlich umgesetzt wird. Also wenn die 10 Euro Umsatz machen, haben die 13 Euro Subventionen bekommen. Nur direkte Subventionen, indirekte Subventionen über Infrastruktur etc. sind da nicht mit drin. Das ist bei den Erneuerbaren viel geringer, aber dennoch regt man sich darüber auf. Und das sind so Dinge, da sage ich, naja, vielleicht liegt es an mangelnden Informationen, auch an einem gewissen Framing, wie das so aussieht. Und ich möchte mich jetzt nicht verstanden wissen als, nee, wir müssen jetzt alles zupflastern mit Windmühlen, weil auch Thema Speicher und so, das ist ja, glaube ich, gerade das große Problem. Aber eine ehrliche Diskussion darüber zu führen und Gedankenfreiheit zu führen und vielleicht dem einen oder anderen zumindest mal Monopolisten oder Oligopolisten zu sagen, naja, vielleicht gibt es ja dann doch irgendwie dezentrale Lösungen, die alle ein Stück weiterbringen. So, wie siehst du das, wenn du dich so äußern darfst? Ich weiß ja gar nicht. Wenn man schon mal die Chance hat, denke ich, frage ich mal.
Ja, also ich hätte so tatsächlich im Kopf gehabt, dir zu sagen, du hast es doch eigentlich schon beantwortet. Also ich glaube, wir dürfen gerne mutiger sein, vielleicht auch Dinge nochmal, die wir mal eingeschlagen haben, Wege, die wir eingeschlagen haben, nochmal in Frage zu stellen. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr auch politisch. Wer bekleckert sich? Ne? Wer traut es sich zu? Da gehört viel Mut zu, weil du musst ganz schön viel umkrempeln.
Also Kampf gegen Windmühlen sozusagen, was?
Du musst wirklich viel. Und ja. Dazu kommt eine dezentrale Energieversorgung, aber eigentlich musstest du auch den Strompreis, also das Marktmodell anpassen. Merit-Order-Prinzip ist eigentlich auch etwas überholt heutzutage. Wird diskutiert, aber keiner traut sich da so richtig ran. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde es auch nicht. Also ich traue mir auch nicht zu sagen, lass uns das mal so und so machen, weil das ist, also, wahnsinnig
ist so
intensiv, es ist schwerfällig. Du hast wahnsinnig viele Stakeholder, Lobbyparteien. Das hängt sehr viel Geld drin, also nicht einfach.
Wir sind beim Thema Verantwortung. Aha. Ja, ist exakt das. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ist ja das, wir bauen ja gerade, hatte ich eben gesagt, wir haben wahnsinnig viel Fläche auf dem Dach. Und unser Thema ist, ich habe gesagt, ich hätte gerne das ganze Dach voll mit PV-Anlagen, weil ist ja super. Problem ist, wenn die Anlage so groß wird, dann muss da so eine Abschalteinrichtung, die wahnsinnig viel Geld kostet, jetzt aus meiner Perspektive. Also es ist ja für uns kein Marketingprojekt, sich so ein Ding aufs Dach zu legen, sondern das ist schon wirtschaftlich ein sehr, sehr nennenswerter Faktor, den wir uns im Zweifel gar nicht leisten können, aber sagen, naja, es ist ein Invest in die Zukunft. Und dann Ergebnis vom Lied ist, wir bauen die Anlage kleiner, weil dann kann ich statt für dieses Ding, kann ich mir auch irgendwie zwei Speicher dahinstellen. Ja. Aber ich denke, es ist so bekloppt. Und ich gucke mich in unserem Industriegebiet um und sehe, es sind so viele Flächen frei. Ja. Und ich, auch das ganz platt, ohne es nachgerechnet zu haben. Ich sage, aber lass doch mit allen hier sozusagen sprechen. Man macht eine Genossenschaft, stellt sich da einen fetten Speicher ins Industriegebiet zusammen mit der Gemeinde. Wir können das ganze Dorf versorgen.
Ich sag dir, also, und wir haben das Thema in groß, weil ich ja gerade diese ganzen Abregelungen erzählt habe, ne? Was machen wir denn mit dieser theoretischen Leistung? Ja, die lassen wir ja verpuffen. Hätten wir Speichertechnologie, die so effektiv ist und bezahlbar, dass es sich lohnen würde, die da draußen zu installieren in der Nordsee, das wird viel mehr Sinn machen, weißt du. Aber wir haben es tatsächlich auch mal gerechnet. Es macht einfach keinen Sinn, weil wir sind da auch nicht, was die Batteriespeicher angeht. Ja.
Wir bleiben zuversichtlich. Wir wollen ja nicht schwarz malen, dass es kommen wird. Und ich bin mir sicher, dass du dann die Verantwortung übernimmst und sagst, jetzt machen wir das. Vielleicht sogar als erstes Unternehmen dann so einen Speicher da draußen zu bauen. Das wäre eine schöne Geschichte für unseren zweiten Podcast, den wir dann vielleicht irgendwann gemeinsam aufnehmen. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt, also es war eine große Themenvielfalt, die wir behandelt haben. Und du darfst dir jetzt ein oder zwei Themen aussuchen und einen Wunsch für die nächsten 5 bis 10 Jahre formulieren. Also das kann sein, pass auf, ich würde mir wünschen, dass, damit wir in 5 bis 10 Jahren dieses erreichen. Vielleicht im Bereich Wind, vielleicht im Bereich, wie sagt man das, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Regelung, private Regelung, Thema Kinder. Du suchst dir einfach 1 bis 2 Themen aus und sagst, ich würde mir dieses wünschen, damit jenes passiert.
Okay, also das erste Thema, was mir sofort in den Kopf kommt, weil wir das natürlich auch zentral heute besprochen haben, das ist natürlich Frauen in Führungspositionen. Ich würde sie gerne mehr sehen. Dazu gehört natürlich auch Verantwortung zu übernehmen, auch als Frau für diese eigene Karriere, die Gespräche an den Abendbrottischen zu führen und das konsequent auch weiter zu verfolgen. Also ich würde mir wünschen, und daran lässt sich das ja immer so schön ablesen, ich weiß nicht, in 5 Jahren 50% unserer DAX-Vorstände sind weiblich. Oder sagen wir, in 5 Jahren sind es 30, ich weiß, das werden wir nicht schaffen, aber man muss ja Ziele haben und irgendwann haben wir 50-50 im DAX und das ist setzt sich natürlich konsequent fort in alle, nicht nur börsennotiert, sondern auch im Mittelstand, in Kleinstunternehmen, mehr Frauen in Führung und zwar nicht, weil sie es besser können, sondern weil es gleichberechtigter ist, weil mehr Perspektiven eingebracht werden in die Diskussion.
Und wenn du die Frage, wenn du den Wunsch so formulierst, erlaube ich mir trotzdem noch eine Frage. Würdest du es dann per Quote regeln wollen?
Nee. Ich möchte das nicht, also ich würde das nicht per Quote regeln wollen. Das bedeutet nicht, dass ich sage, ich bin gegen die Quote. Ich glaube tatsächlich, dass sie ein Instrument ist, leider, was wir vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, mechanisch brauchen, um in diese Richtung zu kommen. Aber wünschen würde ich mir, dass es ohne funktioniert. Aber ich hatte,
das heißt, mit Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein. Und
naja, da können wir auch mal einen eigenen Podcast zu machen, sehr viele Podcasts machen. Das ist ein Aspekt. Also aber natürlich, wenn du mehr Angebot hast, sage ich mal, die sich anbieten, in diese Position zu gehen, ja, dann drängt es sich auch auf, dass man auch dann von oben, sag ich mal, diese gläserne Decke durchbricht und auch Leuten mehr Frauen in diese Etagen lässt. Wenn wir aber einfach per se zu wenig haben, ja, dann ist rein statistisch das ja schon super schwierig. Ja? Aber das heißt nicht, dass wenn wir, keine Ahnung, dann 50% mehr da haben, die potenziell in diese Position kommen könnten, dass die automatisch da reinkommt, sondern das muss natürlich auch umdenken, von ganz oben in den Aufsichtsräten, aus der Führungsetage in den Vorständen stattfinden. Ja, das ist sozusagen bottom-up und top-down gleichzeitig.
Ja, immer schön. Guck mal, dann haben wir, wie ich finde, kommen wir mit 2 schönen Perspektiven zum Ende. Das heißt, ich wünsche mir, weil du das auch so schön differenziert betrachtest und ich mag diese Unaufgeregtheit, wie du es sagst. Ich wünsche mir tatsächlich auch, dass sich das so umsetzen lässt, weil es irgendwie alle berücksichtigt und es um Qualität geht. Ich muss das gar nicht sagen, was du gerade selbst gesagt hast. Und das Zweite ist, das wäre mein Wunsch, dass wir das mit diesem Stromspeicher auf die Kette kriegen. Und ich vielleicht treffen wir uns irgendwann in 5 Jahren oder 10 Jahren und sagen, boah, weißt du noch, als wir darüber geredet haben und jetzt steht er übrigens hier. Das ist doch ein schönen Task, den ich dir mitgebe für die Merkur Offshore GmbH, oder?
Ja, also für die Merkur Offshore GmbH, genau. Also ich mache das, ich bin die Erste, die es macht, wenn die Technologie reif ist und es sich sozusagen wirtschaftlich lohnt, sich bei uns einen Speicher zu bauen und zu installieren. Aber wie gesagt, wir brauchen diese Technologien überhaupt erst, die eben diese entsprechende Effizienz, Speicherkapazität haben. Und das ist nur ein kleiner Punkt. Ich bin ja auch engagiert oder, ja, kann man schon so sagen, was sozusagen Gründung, Frauen in Gründungen angeht.
Und das sagst du mir am Ende vom Podcast, oder?
Ja. Und die nur mal eine Zahl, nur 2% des Venture Capitals überhaupt insgesamt, was sozusagen verteilt wird, geht an Frauen. Ja.
Ach, wild.
Ja, und deswegen engagiere ich mich halt auch und setze mich auch dafür ein, Business Angel, dass diese Frauen, und da fehlt halt auch wieder eine große Perspektive, und da sind Ideen, vielleicht auch Speicherkapazitäten, Ideen, wer weiß, das sind Frauen an Universitäten, die forschen dazu sehr intensiv, die werden nicht, also die werden schon Early Stage nicht gehört, nicht, kriegen nicht die finanziellen Mittel, und dann sind diese Sachen tot. Also, weißt du, das Next Unicorn ist so wahrscheinlich, dass das keine Frau gegründet haben wird. Auch hier wieder Statistik, weil das Geld genau in dieser frühen Phase dem nicht zur Verfügung gestellt wird.
Vielleicht müssen wir unseren zweiten Podcast dann doch vorziehen. Lena, ich sage dir auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir große Freude bereitet. Mhm. Es war sehr vielschichtig und ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir uns dann nicht nur in diesem Podcast, aber doch mal begegnen und uns über die Themen, über die wir gesprochen haben, weiter austauschen können und vielleicht ja selber ganz gute Ideen haben.
Danke, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Super, dann bis bald. Ciao.
Dann ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und seid auch bei unserer nächsten Podcast-Ausgabe dabei, wenn es wieder heißt Aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Mehr über das Mittelstandswerk und zum Thema Unternehmensentwicklung findet ihr unter www.mittelstands-werk.com.